60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Heute bin ich in der Australe, eine Ausstellung für zeitgenössische Kunst in Dresden, die zu Gast ist in der Robotron-Kantine. Robotron war in der DDR ein großes Kombinat, Konzern, wie man im Westen sagt. Und diese Kantine steht seit 30 Jahren eigentlich leer und wird immer zweckentfremdet. Der schönste Zweck ist jetzt, nämlich eine Kunstausstellung. Und ich bin verabredet mit Lea Hoffart, Kunstvermittlerin aus Dresden. Hallo.
Hallo.
Du hast dir mehrere Künstlerinnen ausgesucht und wir stehen jetzt vor einer Bilderserie der ersten Künstlerin. Was ist das oder wer ist die Künstlerin? Fangen wir so an.
Okay, gut. Hinter der Serie Energiekammern steckt Annette Wörner, eine in Frankfurt am Main geborene Künstlerin, die Germanistik zuerst studierte und sich Texterin, Fotografin und Filmemacherin auf dem Markt etabliert hat. Und hier zeigt sie eine Fotoserie, aufgenommen im Tagebau Welzow, der immer noch intakt ist. Und sie begab sich halt hier in dieser Fotoserie auch in dieses Gebiet.
Man muss kurz sagen, das Gebiet liegt in Brandenburg und seit vielen, vielen Jahren wird dort Braunkohle abgebaut. Wer sich das nicht vorstellen kann, das sind riesige Tagebaue, also da passiert nichts unter der Erde, sondern es fahren dort Bagger.
Förderbandbrücken, so nennt man sie.
Genau, Bagger und Förderbandbrücken sind dort installiert und es entsteht eine Landschaft, die schrecklich beeindruckend ist, finde ich.
Ja, ich würde meinen, Tagebau hat halt ja schon so dieses Suggerierende vom Bau, von einer Architektur. Und wenn man sich die Terrassen anschaut, die so eine Förderbandbrücke mit den Baggern dann hinterlässt, dann sind es wirklich Gebäude, es sind architektonische Formen, die in die Landschaft eingeprägt werden. Und wenn man sich dann aber auch diese Hänge so anschaut, dann könnte man fast mutmaßen, dass man sich zum Beispiel wie in Dresden an der Elbe mit den Weinbergen befindet, weil, das ist irgendwie so ein lustiger Funfact oder ein Funfact, in der Lausitz wurde früher Wein angebaut und hier in Welzow ist an dem Südgebiet des ehemaligen Tagebaus eine Rekultivierung gemacht worden und diese einstmaligen Weinberge wieder angelegt worden.
Ach, das wusste ich gar nicht mit den Weinbergen. Das finde ich sehr interessant, ja. Zumal es ist so eine Dreierbilderserie. Im linken Bild ist ein Panorama zu sehen. Im mittleren Bild ist ein Abraumbagger, der mit seiner Schaufel Erde aufnimmt. Und im ganz rechten Bild, da sind Terrassen zu sehen, die wirklich an Weinbergterrassen wie im Elbland erinnern.
Ja, man könnte auch eine gewisse Schönheit in genau diesen Aufnahmen halt finden, wenn man ein Faible dafür hat, halt genau diese Linien, diese Struktur, die einem hier entgegenkommt oder sich präsentiert, halt zu finden. Und ich glaube, wenn wir halt jetzt über diese Serie so sprechen und schon benannt haben, das ist hier quasi ein Triptychon mit dem Herzstück, dem aussagekräftigsten Teil, würde ich meinen, so was die Künstlerin probiert zu zeigen, zu verdeutlichen. Und zwar ist es dieser Eingriff in die Natur des Abtragens, des Abschürfens von Kohle. Und dieser Schaufelradbagger, der hier gerade so gezeigt wird, ist im Prozess. Er gräbt sich tief mit seinen Zähnen in die Flöße. Und was wir sehen, ist vor allem Erde, die zerspringt, zerpufft und einen Nebelschatten wirft. Also wir sehen halt im oberen Teil ganz klar von dem Instrument der Brutalität bis ins Herzen von dem Bagger so hinein. Man wird geleitet durch die Geraden, die parallel zum Bildrand erst verlaufen und dann auf der rechten Seite genau in das Herz von dem Bagger führen. Und somit ist von der Lesrichtung her so eine ziemliche Dynamik eingefangen. Von Nebel mit dem quasi Zermalen bis hin in den Bauch, in das Innere der menschlichen Erfindung.
Apropos menschliche Erfindung, man sieht kaum Menschen, beziehungsweise gar nicht.
Ja.
Außer im linken Bild sieht man 2, 3 Fahrzeuge, wo wahrscheinlich dann Menschen drin sitzen, wenn sie nicht gerade parken. Das ist mir aufgefallen.
Ja, also das ist kein Gebiet, was halt von fester Substanz ist. Das sind alles Gebirge, die entstehen, die so das abgeschürfte Material, was nicht Kohle ist, ja aufwirft. Also ich kenne es aus meiner Jugend. Es gibt bei uns einen Kiessee, wo halt auch abgebaut wurde und immer noch wird. Und dort durfte nicht gebadet werden, weil es immer noch die Rutschgefahr des Sandes gab. Und so ist halt auch die Rutschgefahr genau in diesen Gebieten halt von größter Gefahr. Und somit sind auch immer Warnschilder überall aufgestellt, dass man ja nicht in dieses Gebiet darf. Weshalb halt auch dieses Auto, was dort fährt, wahrscheinlich eines ist von dem Unternehmen, was halt wirklich autorisiert ist, dort zu fahren. Also niemand darf dieses Gebiet betreten und Führungen werden halt auch nur von diesem Personal geleitet, angeboten.
Du hast mir auch vor der Aufnahme erzählt, dass du aus der Gegend kommst. Wie geht's dir, als du die Bilder gesehen hast?
Oh, ich war tief in Erinnerung irgendwie an heimische Künstler. Also ich musste sofort an Gundermann denken, also Gerhard Gundermann und Bilder von Eckhard Böttcher.
Genau. Gerhard Gundermann, ganz kurz für diejenigen, die ihn nicht kennen, war ein Musiker, der aus der Gegend kam und er ist ausgebildeter Baggerfahrer und hat dort jahrzehntelang gearbeitet und ist manchmal vor dem Konzert noch arbeiten gewesen auf so einem Monstrum und danach auch wieder. Das ist vielleicht kurz zur Erläuterung Gerhard Gundermann, über den es ja auch gerade diesen Film gab. Die Menschen verbinden schon noch was mit dieser Landschaft, auch wenn du heute nicht mehr dort lebst.
Natürlich. Also man muss sich vorstellen, dass zum Beispiel in dem Gebiet hier von Welzow 12 Dörfer umgesiedelt wurden. Die ganzen Leute haben ihre Heimat verloren und ja, was einstmalig so das Eigen war, ist nun in diesen Verwüstungen, in diesen Sandgetümen verschwunden. Natürlich spielt da super viel Trauer und irgendwie auch so der Entfremdungsgedanke, das Heimatlossein halt immer noch so natürlich mit.
Was wir im Hintergrund übrigens hören, ist die Toncollage einer Videoinstallation, die sich hier auch noch befindet. Wenn man jetzt in diesen Ausstellungsraum kommt, dann sieht man auf einmal 3 Bilder. Gibt es da so eine typische Richtung? Du hast vorhin von einem Triptychon gesprochen, was sich anbietet. Fängt man links an, in der Mitte oder rechts?
Also ich glaube, es ist eigentlich dem Leser überlassen, die Lesrichtung zu bestimmen. Da aber jetzt hier von einer westlichen Lesart sprechen, würde ich meinen, dass die Künstlerin die Intention hat, von links anzufangen. Und somit sehen wir ein Bild, wo, wie du das schon richtig gesagt hast, halt quasi so eine Fernaufnahme von diesem Milieu, diesem Surrounding ist, des Tagebaus. Und hinten ist die Förderbahnbrücke zu sehen. Wir sehen auch die Schienen, die von vorne rechts nach hinten links zu dieser Förderbahnbrücke führen. Und die Hänge hinter der Förderbahnbrücke sind von Licht angestrahlt, sind hell. Vorne kommend wird der Tonwert des Graus bis hin zum Schwarz immer dunkler. Und ja, es ist ein Spiel auch von Graden, die kompositorisch halt genau dort zu dem aussagekräftigsten Teil der Serie kommen, nämlich der Förderbahnbrücke. Sie führen alle stringent zu der Maschine.
Die wir dann im nächsten Bild sehen.
Genau. Und es ist ja auch das, was die Künstlerin mit Energiekammern ja so meint. Also die quasi gedankliche Energie der Menschen wird halt erst umgewandelt in die Generierung von Maschinen, die als Instrumente, stellvertretend für die Hände, in die Erde eingreifen, in die Natur eingreifen Und ja, die Beschreibung des mittleren Werks habe ich bereits schon
unternommen. Die hatten wir genau. Und ja. Du hattest aber ganz kurz erwähnt, das ist der Titel, ne? Energiekammern.
Ja, genau.
Das ist der Titel dieser Bilderserie. Die drei sind aber nicht die einzigen.
Nein, also diese drei sind ohne Titel, aber gehören halt zur Serie.
Okay. Und im letzten Bild ganz rechts ist dann das Ergebnis zu sehen, was der Bagger in dieser Landschaft angerichtet
genau,
hat.
Genau, genau. Und da ist halt vor allem der Schattenwurf, der die ja, Verformung so schön fast einem suggeriert, genau das, was vielleicht der Aufmerksamkeit würdig ist. Denn es ist bizarr, wenn solche Hänge auf einmal in eine doch sehr plane Gegend geschirft werden, würde ich meinen. Und dieser Kontrast zwischen Schwarz und Weiß wird dann aber auch durch eine Straße, die hell erleuchtet ist und sich hinter diesen Bergrücken befindet, dann sehr stark kontrastiert. Also wir kommen dann eher wieder in ein Betrachten.
Zivilisation, ja, genau. Ne, mit dieser Straße.
Und halt wieder in ein Betrachten hin zu diesem kontrastreichen Vordergrund, weil der Hintergrund hinter dieser Straße, die ja so hell erleuchtet ist, wieder sehr in eine graue Farbigkeit sich verliert.
Das ist schon fast monochrom, ne?
Ja, genau.
Und der technisch interessierte Laie wird sich fragen, wie kommen die Terrassen zustande? Ich kann es mir nicht erklären. Mit diesem Monster an Maschine. Wirklich also schön aufgehäufte oder aufgeschichtete Terrassen, wenn man das schön finden kann. Auf dem Bild sieht es auf jeden Fall wunderbar aus.
Ja, aber das kommt vielleicht auch dadurch, dass es eine Schwarz-Weiß-Serie ist. Und das ist vielleicht auch ein sehr gut eingesetzter künstlerischer Griff.
Ja, finde ich auch. Wir haben den Standort gewechselt, sind an die Wand gegenübergegangen, sind immer noch in der Australe Robotron-Kantine im großen Raum 6 und stehen jetzt vor einer Fotoserie, die ein Sanatorium zeigt oder ein Badehaus. Was sehen wir?
Was wir sehen? Wir sehen 12 Bilder einer Serie, die The Spa heißt, von Bojan Mrdjenovic.
So. Ein schwieriger Name aus Kroatien.
Ja, genau,
ne?
Genau. Ich entschuldige mich schon mal für die Aussprache. Ich habe mein Bestes probiert. Er wurde auf jeden Fall 1987 geboren und ist zurzeit Professor für Fotografie in Zagreb. Außerdem gewann er schon 4 Awards für seinen Werkkomplex. Genau, und diese Serie, die hier vor uns gerahmt hängt, 40x50 Zentimeter je Bild, ist in den Jahren zwischen 2011 und 2014 entstanden und er hat ja diesen aus dem Sozialismus immer noch etablierten kroatischen Sinn für die Pflege, den Genuss in dieser Serie thematisiert.
Das heißt, das sind keine historischen Bilder, also die sind nicht vor der politischen Wende 89 entstanden, sondern danach.
Danach, aber dieses Badehaus hier ist entstanden 1980. Somit ist es halt genau mit dem Umbruch quasi gebaut worden. Und das, was er hier auch thematisiert, ist halt dieses vom Allgemeinwohl wollen für das Volk zu einem Individualismus kommen oder führenden Kapitalismus, wo halt er sich jeder seinen eigenen Pool baut, Relaxing-Erlebnis halt im Separé gegönnt wird, aber nicht als kommunales Gut halt begriffen wird.
Und es sieht auch nicht aus wie ein Luxus-Spa, was man heute wahrscheinlich an vielen Orten in der ehemaligen DDR findet oder auch in Osteuropa, sondern es ist in die Jahre gekommen, genauso wie die Besucherinnen und Besucher.
Ja, und das, was aber hier auch gezeigt wird, ist die Lust, die Freude, die Geselligkeit, die immer noch in diesem Gebäude anzufinden ist, anzutreffen ist. Und dann aber auch Szenen wie, du erwähntest es schon, die Patina des einstigen Geistes nun am Bröckeln zeigt. Also wenn so quasi der Offspace des Spa-Bereichs gezeigt wird und das Personal unter brüchigen Putz sich in ihrer Pause befindet oder wir zerbrochene Glasscheiben, die ersetzt wurden, auf dem Dach sehen oder halt einfach Blicke erhaschen können, einfangen können, die in einen überglasten Tunnel führen und Badebesucher, die diesen entlang gehen und auf uns zukommen.
Was ich ganz spannend finde, ist, dass es, ich habe auf den ersten Blick gesagt, ach Mensch, das sind ja nur Ältere. Nee, es sind auch ein paar jüngere Besucher zu sehen, die diese Atmosphäre ja gar nicht zu stören scheint. Dass es so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, dass es Patina bekommen hat.
Ja, genau. Aber nicht aber. Ich finde auch, dass genau das, was halt auch so jedes Bild selbst so in sich trägt, ja, so wie eine Detailaufnahme ist, die halt zu den großen Ganzen natürlich führt. Und wenn wir dann halt zum Beispiel durch unterschiedliche Fragmente, wie zum Beispiel ein Bestandteil eines Bildes, ein kleiner, man könnte fast meinen, es könnte ein Punktum sein. Und zwar handelt es sich um eine Coke. Und wenn wir uns hier unten links...
Ah ja, genau, in der links genau. Unten im zweiten Bild von
ja,
links.
Ja, genau. Und da sitzt ein Herr auf einem Beckenrand und in seiner Rechten hält er eine Coca-Cola-Flasche. Und Coca-Cola, so, ich würde meinen, kann schon dienen als Referenz für Kapitalismus in diesem Bild. Und dieser Kapitalismus, wenn man so möchte, oder diese kleine gespickte Aussage, ist abgefüllt in Bechern und in den Händen der Badenden. Wie die Versöhnung von damals, von Sozialismus mit Kapitalismus und dem Bindeglied der Person.
Man weiß in dem Moment nicht, oder man bekommt eine Ahnung, dass es das vielleicht nicht mehr lange geben könnte.
Ja, genau. Oder wenn wir auch die Leute hier betrachten, in dem Bild rechts in der unteren Reihe, die sich körperlich betätigen, Becken. Wir sind an, wie heißt es, Aqua Fitness erinnert. Und diese Leute sind halt, ja, noch, also sie üben, sie sind halt immer noch sehr ambitioniert.
Es passiert ja, was, also ja, die Bewegung ist, also man ist nicht nur zur Erholung zum Cola-Trinken gekommen, sondern genau. Man will sich eigentlich auch noch ein bisschen, ja,
neben der Entspannung halten. Halt, ja, genau, um das eigene Wohl sich sorgen, auch mal durch ein wenig mehr Bewegung.
Also eine sehr spannende Bildserie.
Ja. Würde ich auch machen.
Okay, dann schauen wir uns an der nächsten Wand um. Wir sind jetzt in Raum 1 der Australe, ein sehr großer, sehr weiter Raum mit Musik, die von einer Videoinstallation zu hören ist. Was ist so das Hauptthema dieses Raumes?
Hauptthema dieses Raumes ist die Natur und der menschliche Eingriff in die Natur, aber auch der Eingriff des Menschen in das gesellschaftliche Miteinander. Mhm. Genau.
Das Miteinander ist auch das Thema dieser Fotoserie, die wir uns jetzt anschauen. Wer hat sie gemacht?
Sie stammt von Gloria Liste, einer kroatischen Fotografin, die auch schon mehrere Awards gewonnen hat. Und in dieser Serie F20.5 thematisiert sie auf einem sehr analytisch-therapeutischen Wege die Schizophrenie ihres Vaters und wie diese in dem familiären Umfeld als prägend erwiesen hat und wie die Schwestern, welche Zwillinge sind, und sie eine Prägung genau von diesen Wahnvorstellungen, von diesen Eigenarten ihres Vaters, ihre Kindheit erlebt haben und geprägt wurden. Und das ist halt hier so ein Versuch von ihr, damit halt auch abzuschließen. Und so sind uns halt Bilder gegeben, die Fragen über Fragen einem stellen, auf Dinge uns blicken lassen, die wir in solche Zusammenhänge noch nie gebracht haben. Seien es aufgespickte Brote auf Stöcken in einem Fluss oder Füße, die mit, so glauben wir, so hoffen wir, Melonen, Fleisch, ja, ja. Bestückt, bestreuselt sind oder das Porträt einer Frau, welche über ihre Augenlider, über ihr Gesicht Linien gezogen hat, welche also ziemlich in so einem fast Theaton sind und ihre Augenlider vor allem sind wie durch Bänder von dem Auge gehoben, entfernt und lassen auf den Korpus des Auges tief blicken. Mhm. Oder Fischköpfe, die halt einfach so in
abgerissen einer, wurden und ja, noch ein bisschen bluten. Also ein sehr, ja, fast schon abstoßendes Bild. Während die anderen, das sind ja keine dokumentarischen Aufnahmen, sondern inszenierte.
Es sind inszenierte Aufnahmen, die widerspiegeln sollen, was der Vater so anscheinend gesehen hat, was er erlebt hat, was er halt in der Kindheit ihnen ja für Ideen, für Gefühle halt auch vermittelt hat.
Was ist für dich das Herzstück eigentlich dieser Bilderserie?
Für mich ist das Herzstück eine Frau in einem der beiden größten Bilder, welche ihren Kopf auf eine Herdplatte niederlegt und apathisch nach rechts oben schaut. Dieses Bild ist wie die ganze Bildserie in einem farblichen Milieu, was mit Weiß, Grün und Rottönen spielt. Und wenn wir uns die ganze Serie nun beschauen, so werden wir zuerst zu drei Porträts geführt. Porträtaufnahmen von den drei Schwestern.
Die diesen Vater mit seiner Krankheit erleben mussten, ja, in ihrer Kindheit.
Genau, also sie mit ihren Schwestern. Und dann gibt es halt Bilder, die sich diffus zuerst einen zeigen, aber in der Gesamtheit halt auch wieder diesen Eindruck von einfach diesem, ja, diesem Grad der Entfremdung zur Realität ein nahbar machen oder verständlich, ja, machen.
Die Wirkung ist schon in der Gesamtheit spannend, wenn man die Bilder einzeln betrachtet, sind sie relativ rätselhaft.
Ja.
Aber ich finde, in der Gesamtheit stellen sie diese Auswirkungen sehr gut dar.
Ja, sie bekommen eine Klarheit. Sie haben auch, wenn man sich das so beschaut, dann in dem zweitgrößten Bild, wo wir zwei Frauen sehen, die sich in einem Flusslauf befinden und in nahezu grünem Wasser sich befinden, dann gibt es bei ihnen so von der Kleidung die Aufteilung blau-rot. Blau-rot, Farben, die wir dann halt auch wiederfinden in dem Porträt auf der rechten Seite, genau von diesem Bild, was ich gerade beschrieben habe, mit jener Frau mit den schwarzen Linien auf dem Gesicht, wo wir dann halt fast schon so eine Zuordnung treffen wollen von, wir erkennen blaue Charakterin, blaues Porträt und rote Charakterin, dann das erste Bild, was ich beschrieben habe als Herzstück wahrscheinlich, so empfinde ich es, von der Serie mit der Frau mit dem Kopf ruhend auf der Herdplatte, welche auch ein rotes T-Shirt trägt. Und so sind dann aber auch so gewisse Bezüge, wie die Füße der beiden Damen sind im Wasser sich befindlich. Das Rot des T-Shirts, wenn man die Lesrichtung jetzt nach links führt, also gegen eigentlich die normale Lesart, dann wird das Rot aufgegriffen in Melone und Melonenfleisch, welches sich auf einem Laken aus dem eigentlichen Schalengehäuse der Melone halt
fast schon rausbewegen so,
ja,
scheint.
Ja, genau, also irgendwie so rauswürgend auch irgendwie da so drapiert.
Es ist nicht die einzige Bilderserie der Künstlerin, die in der Australe ist. Wir haben noch ein bzw. zwei Bilderserien.
Wir haben noch eine Serie von ihr, Fearless Youth. Und was wir auch noch vielleicht dadurch bemerken können als Betrachter, was auch die thematische Verfolgung der künstlerischen Aussage ist der Künstlerin, so arbeitet sie halt viel mit dem Ich und dem Ich-Werden, mit dem genetischen, aber auch phänotypischen Erbe, welches man entgegennimmt oder antritt als Mensch.
Dann lass uns mal die zweite Bilderserie anschauen.
Okay, gerne.
Wir sind jetzt zur nächsten Bilderserie gewechselt und haben ganz andere Bilder vor uns. Was sehen wir?
Was wir sehen? Wir sehen einerseits Fotografien, die anscheinend Digitalfotos sind, aber dann sind diese auch noch bereichert durch Prints, durch Scans von einem Buch und einem Analogfoto eines Knabens, den wir da sehen, mit in den Händen haltend wiederum einer Fotografie. Diese Fotografie, wenn wir uns das näher beschauen, ist in den Reproduktionen, in den Scans von dem Buch wiederzufinden, und nämlich dreimal. Und wenn wir nun uns, die Künstlerin ist außerdem dieselbe wie in der letzten Serie, die Gloria Liste.
Und diese Bildserien, genau, diese Bildserien bauen doch aufeinander auf.
Ja, genau. Und das wollte ich gerade ansprechen, denn dieses Buch ist eines, was der Großvater der Künstlerin ihr hinterlassen hat, indem er thematisiert, dass er als 15-Jähriger in den Krieg mit eintreten musste und ein furchtbar Trauma erlitten hat. Wenn wir dies wissen und auch wissen, dass er halt dieses Buch niedergeschrieben hat, um halt quasi das zu verarbeiten, um aber auch seinen Enkeln diese Erfahrungen mitzuteilen und so weiter, dann können wir auch dieses Bild, was wir sehen von diesem Jungen, welches außerdem zweimal die Künstlerin in Selbstporträts in den Händen hält und wo wir den Jungen, den wir jetzt halt zu erkennen wissen als Vater, mit in Händen haltend wieder einem Porträt von seinem Vater lesen können. Und dann gibt es aber auch noch zu diesen personifizierten Aufnahmen von der Künstlerin, Landschaftsaufnahmen, die uns in ein Landschaftsumfeld führen, das ja so einerseits oben Zurückbleibsel von Schienen darstellt, dann eine Brücke mit eher moorigem Untergrund. Und dann zweimal so Landschaften von Natur, welche im Hintergrund einmal eine Fernstraße hat und das andere ist halt sehr, ja, sagen wir mal noch, sehr, sehr, sehr gestrüpplastig und naturbelassen.
Was auch ein bisschen aussieht wie so eine Eisenbahnbrücke, ne? Einmal die Straße, einmal die Eisenbahnbrücke.
Es hat alles mit Transfer, mit aber auch Transport, Abtransport des Großvaters zu tun. Also es sind alles Referenzbilder, die uns halt irgendwie auch in die Umgebung, in den Weg des Großvaters zurückversetzen sollen. Also den Weg, den er gegangen ist als 15-Jähriger, den er zurücklegen musste.
Und wenn wir uns an die andere Bilderserie erinnern, ist dann vielleicht auch verständlich, warum die so drastisch dargestellt ist mit den Erlebnissen, die diese Familie bzw. eigentlich nur der Großvater hatte, die sich aber dann über Generationen weiter fortpflanzen.
Ja. Und dass halt wir als Menschen halt auch aus den Erinnerungen oder Traumata der Eltern, Großeltern, Generation von uns, also oder Intus haben.
Intus haben, genau. Es sind zwei Porträts der Künstlerin.
Ich habe mich verzählt, denn es sind drei. Man könnte fast meinen, dass es nur zwei sind, weil das dritte sich hinter der Only Stuff-Tür befindet.
Ach, so ein bisschen im Rücken, ja. Das ist so leider so etwas,
genau.
Leider etwas abgesetzt, aber was auffällig ist, das erste Porträt, wenn man es wieder von rechts anfängt, sich die Bilderserie anzuschauen, ist vor schwarzem Hintergrund. Mhm. Dann kommt ein Blumentapete oder ein Blumenarrangement, vor dem sie steht. Und das letzte ist dann ein Teppich.
Ja, oder es ist auf jeden Fall ein goldbraunfarbiger Vorhang, vor dem sie sich befindet. Und markant ist halt auch, dass eigentlich die Hintergründe bis zu der zweiten Serie immer mit einem Schwarz spielen. Und da hat sie dasselbe Oberteil an. Bloß dann in der letzten Serie wandelt sich das, indem sie halt erstens ein schwarzes Oberteil trägt und dann halt diesen warmen Hintergrund hat. Auch ihre Handhaltung ist immer dieselbe. Sie hat halt die rechte Hand oben auf der Rahmenkante des Bildes und die linke eigentlich unten. Und das behält sie halt bei.
Dazwischen sind ja Auszüge, Kopien des Tagebuchs zu sehen, was der Großvater in der Zeit des Krieges geschrieben, des Zweiten Weltkrieges, muss man noch dazu sagen, geschrieben hat, um das zeitlich noch ein bisschen einzuordnen.
Ja, und vor allem aber auch, wir sehen Landkarten, wo er quasi den Weg abzeichnet, wiedergibt, den er halt beschreiten musste.
Mit seiner Einheit wahrscheinlich, mit seiner Militäreinheit. Hm.
Und somit ist dann halt auch zu verstehen, wieso die Landschaftsaufnahmen, die gespickt sind, halt mit Transportmitteln oder auf jeden Fall halt auch Wegen halt so gewählt sind.
Mhm. Insgesamt ist das ein sehr außergewöhnlicher Eindruck von Familiengeschichte.
Ja, und es ist halt auch in das Private schauend, was sich hier so einem ermöglicht zu erblicken. Und dann, als wohl, sagen wir mal, zeitgenössischstes Stück der Serie ist eine Bildmontage bestehend aus Analogbildern. Und vermeintlich würde ich vermuten, hat sie das gemacht, gar nicht ihr Großvater. Was sich aber trotzdem in den Scanaufnahmen von dem Buch des Großvaters befindet. Und somit spielt sie halt auch so mit dem, was geschehen ist, indem sie unterschiedliche Aufnahmen zusammenfügt.
Quasi die Familie wieder vereint in diesem doch sehr kleinen, aber eindrucksvollen
Bild.
Teil des, dieser Serie.
Genau. Und dieses Bild, dieser Bestandteil von der Serie ist auch der einzige, der halt dann in Farbe halt auch abgelichtet ist als Scanaufnahme.
Okay.
Ja.
Das war unser erster Teil des Rundgangs über die Australe in Dresden. Kommen Sie her und lassen Sie sich von neuer, moderner Kunst aus Osteuropa begeistern. Hinterlassen Sie Ihre Kommentare, Wünsche und Anregungen. Und ja, vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.